die deutschen Juden sind eine der wenigen, die an Wilhelm I. als zentrale Figur der Reichsgründung erinnert haben, die den Reichsgründungstag auch deswegen als wichtiges Ereignis gesehen haben, weil dort einmal sie die Rechte, die völlige Gleichstellung der Rechte bekommen haben. Und auch Juden haben Sedan gefeiert, weil sie gesagt haben, und da haben wir uns das Recht erworben.
In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Tobias Hirschmüller über die Mythen- und Erinnerungskultur der Reichsgründung von 1871. Nachdem ich mit Jan Markert in einer anderen Folge die Ereignisgeschichte bis zum Beginn des Deutschen Kaiserreichs nachgezeichnet hatte, schauen wir uns nun hier an, wie zu verschiedenen Jahrestagen und auch aus anderen Anlässen auf die Reichsgründung zurückgeschaut wurde. Wir beantworten also die Fragen, wie man aus der Weimarer Republik, in der NS-Diktatur, in BRD und DDR, sowie während und nach der Wiedervereinigung auf dieses Ereignis der deutschen Geschichte geschaut hat und worüber diskutiert wurde und auch heute noch wird. In den Shownotes findet ihr inhaltlich verknüpfte Folgen. Zentral dabei ist natürlich die erwähnte Folge mit Herrn Markert, aber auch einige ältere Produktionen hängen mit dieser neuen Episode hier zusammen. Ich freue mich sehr über euer Feedback per Mail oder Kommentar unter der Folge. Und zudem wäre es sehr toll, wenn ihr mich bei der Produktion des Podcasts mit einer einmaligen Spende auf PayPal oder mit einem monatlichen Beitrag auf Steady unterstützt. Nun aber zum Interview. Herr Hirschmüller ist hier zum ersten Mal dabei und stellt sich und seinen Weg zum Thema zunächst vor. Und jetzt wünsche ich euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören unserer Aufnahme aus dem März 2024.
Mein Name ist Tobias Hirschmüller. Ich bin Historiker. Ich habe neueste Geschichte, alte Geschichte und Politikwissenschaften in Eichstätt studiert, war danach dort einige Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem DFG-Projekt über 1848, dann eine Zeit in einem Projekt von der Staatsbibliothek finanziert im Rahmen der Förderlinie Bavaricon und bin jetzt seit mittlerweile rund 1,5 Jahren beim Haus der Frauengeschichte in einem Thema über deutsche und französische Frauen im Widerstand im Vergleich. Und natürlich die Frage, wie komme ich zu Bismarck und die Erinnerung an Bismarck und die Reichsgründung. Tatsächlich prägend war für mich ein akademischer Lehrer, ein Proseminar, wo es um den Mythos ging und wo ich also gesehen habe, wie viele Sachen an dem Thema nicht erforscht waren, weshalb ich vor ja mittlerweile auch schon 15 Jahren meine Magisterarbeit zu dem Thema geschrieben habe und über diesen Dozenten auch dann mehrere Teile daraus publizieren konnte und war also erstaunt. Seitdem kommen immer wieder Anfragen für mich zu dem Thema und das Thema hat mich auch seit 15 Jahren nicht mehr losgelassen, weil ich da immer mehr neue Aspekte gefunden habe, die mich wieder interessieren und wo ich wieder sehen konnte, ach da schau her, das wird in den gängigen Darstellungen häufig nicht berücksichtigt oder ist nicht präsent. So bin ich quasi seit über 15 Jahren bei diesem Trio Bismarck-Geburtstage, Reichsgründungstage, Sedan-Feiern gelandet.
Und diese Folge ist darauf basierend auch eine Fortsetzung eines anderen Gesprächs, das ich geführt habe. Ich habe mit Jan Markert über die Reichsgründung gesprochen und wir schauen uns jetzt an, wie über diese Reichsgründung nachgedacht wurde. Und wir fangen mal direkt nach 1871 an, so in den 70er Jahren des Deutschen Kaiserreichs, nachdem das Ganze sich mal ein paar Jahre gesetzt hatte. Wie schaute man auf dieses Reich? War man zufrieden mit dem, was man sich da geschaffen hatte?
Im Endeffekt ist das in den unterschiedlichen Teilen des Reiches, mal in Abhängigkeit von Konfession, mal auch in Abhängigkeit vom beruflichen Stand, unterschiedlich. Als das Reich entsteht, war man im katholischen Köln, also während des Deutsch-Französischen Krieges, sehr erpicht in Teilen darauf zu erfahren, was denn von der Front passiert, hat sich gefreut über die militärischen Erfolge bei Sedan. Andererseits im katholischen Altbayern hat man diesem Krieg mit sehr gemischten Gefühlen entgegengesehen. Als zum Beispiel dann das Deutsche Reich 1871 im Januar ausgerufen worden ist, habe ich wunderschöne Belege, wie in manchen Zeitschriften es wichtiger war, dass die schönste Stadt der Welt, Paris, nicht zerstört wird und nur in einem Nebensatz erwähnt wird, dass Wilhelm I. jetzt ein Kaiser geworden sei. Nach dem Krieg hat man sich, ist Bayern ein wunderschönes Beispiel, in erster Linie mal darüber gefreut, über die Truppen, die lebend aus dem Krieg heimgekommen sind. Aber in den 1870er Jahren war man im gesamten Reich vor die Herausforderung gestellt, was ist jetzt da passiert, an was können wir da eigentlich erinnern? Und da treten mehrere Tage in Konkurrenz. Das erste ist mal schlicht und ergreifend die Geburtstage der Monarchien, der einzelnen Monarchen. Das ist aber etwas, was in jedem Staat individuell gefeiert wird, wo man dann zum Anlass des Geburtstags eines Monarchen an die Leistungen bei der Reichsgründung erinnert. Was dann auch schon aufkommt in den 1870er Jahren in verschiedenen Gebieten des Reiches, in Sachsen, im Rheinland und so weiter, ist, dass man eigentlich die große Leistung Bismarck zuschreibt, in der Wahrnehmung, dass es Bismarcks Leistung gewesen sei und deswegen am 1. April Bismarck Geburtstag gefeiert. Was sich immer etwas als weniger, ja, mit weniger Resonanz versehen erwiesen hat, ist tatsächlich der sogenannte Reichsgründungstag, der 18. Januar. Der wird eigentlich eher als Geburtstag der preußischen Monarchie gefeiert, in Erinnerung, dass eben am 18. Januar 1701 damals in Königsberg sich der Markgraf von Brandenburg selber die Krone jenseits der Grenzen des alten Reiches, wie man so schön gesagt hat, übergestülpt hat. Das war also auch noch dazu, dass es im Januar, da war es kalt, da konnte man schlecht feiern. Und was sich dann noch als Tag etabliert hat, aber das war in den 1870er Jahren noch umstritten, das ist eben der Tag, wo man gesagt hat, das war angeblich der entscheidende Sieg, wobei damals war der Krieg noch nicht gewonnen, das war Anfang September der Sedantag. Den Sedantag konnte man nehmen, auch weil da war gerade die Ernte zu Ende, es war Spätsommer, da konnte man feiern, es war wärmer, um zu feiern. Ich habe wunderschöne Quellen, wo man gesagt hat, ja Moment mal, eigentlich müssten wir doch den Tag des Friedens feiern. Wir müssen doch im Mai feiern, den Tag des Friedens von Frankfurt am Main. Aber gerade in Garnisonsstädten, wo man halt gern in retrospektiv schon ab den 1870er Jahren die Reichsgründung verklärt hat, entwickelt sich dann doch die Erinnerung an eine Schlacht, an das zentrale Ereignis. Was man mit diesen Aussagen schon sehen kann, ist, dass manche Thesen, die in der Geschichtswissenschaft umeinander schwirren, so nicht ganz haltbar sind. Eine der gängigen Thesen im Umgang an die Entstehung des Reiches ist, dass gerade der Erinnerung an Bismarck oder die Reichsgründung nach 1890, nach Bismarcks Rücktritt, verklärt worden ist und als Kritik an Wilhelm II. Gemeint war. Die Bismarck-Geburtstage waren selbst im katholischen Altbayern schon in den 1870er Jahren und noch stärker in den 1880er Jahren präsent, als es Wilhelm I. noch gab. Der Wilhelm I., der, wie ihn Herr Markert völlig richtig gesagt hat, so eine entscheidende Figur war, das hat man schon von den Zeitgenossen kaum wahrgenommen. Der Bismarck war die Person, an der man sich abgearbeitet hat. In manchen Gegenden war es auch noch der Herr Moltke, also ein bestes Beispiel ist immer, was ich immer nenne, die deutschen Juden. Die deutschen Juden sind eine der wenigen, die an Wilhelm I. als zentrale Figur der Reichsgründung erinnert haben, die den Reichsgründungstag auch deswegen als wichtiges Ereignis gesehen haben, weil dort einmal sie die Rechte, die völlige Gleichstellung der Rechte bekommen haben. Und auch Juden haben Sedan gefeiert, weil sie gesagt haben, und da haben wir uns das Recht erworben. Hingegen mit Bismarck konnten die Juden weniger anfangen in der Zeit des Kaiserreiches, weil das galt als eine Verklärung. Das galt, der Bismarck war ihnen als eher eine unheimliche Figur. Hingegen den Kaiser, das war derjenige, der ihnen die Rechte garantiert.
Die nächste Station in der Erinnerungskultur ist dann garantiert das Dreikaiserjahr 1888, in dem der Reichsgründer Wilhelm I. stirbt. Was hat man ihn in seinen Nachrufen, in seiner Rolle als Reichsgründer hinterhergeschrieben?
In seinen Nachrufen hat man ihn da schon in weiten Teilen als jemand dargestellt, der weitsichtig die richtigen Leute um sich herum gehabt hat. Und da ist eben der Mythos schon da, die Vorstellung, dass er eigentlich gar nicht so viel dazu beigetragen hat, sondern nur, dass er das Gespür besessen habe, dass er die richtigen Leute gerufen hat. Anders, wie gesagt, ist es in hochkonservativen Kreisen noch in Preußen oder wie erwähnt im deutschen Judentum. Da sieht man ihn als entscheidenden Leistungsträger, aber in der Mythisierung ist schon bei den Zeitgenossen eigentlich klar, der große Heros dieser Zeit ist Bismarck gewesen. Interessanterweise, bei den Gegnern Bismarcks, bei den Sozialdemokraten, verfängt dieser Mythos auch. Auch die Sozialdemokraten halten Bismarck für die entscheidende Figur und Wilhelm I. fast ein bisschen für den Gemäßigteren und erzählen den Mythos eigentlich genauso weiter, nur mit dem Unterschied, dass sie es halt nicht gut finden, was Bismarck gemacht hat, dass sie Bismarck quasi als Kapitalisten besehen, der von Wirtschaftsunternehmen quasi gesteuert worden ist. Aber die Vorstellung, dass er das allein gemacht hat und Wilhelm der Erste nur eine Nebenfigur gewesen wäre, das glauben die auch. Und das ist auch darum, warum sich so ein konstanter Mythos entwickelt, der sich bis heute in Gesellschaft, Politik und Wissenschaft hält, weil die Gegner Bismarcks und die Befürworter im Endeffekt demselben Irrtum erlegen sind.
Gab es denn auch Stimmen, die sich die alte Ordnung zurückgewünscht hatten, also diese ganzen kleinen und mittleren Staaten, die wir aus dem Heiligen Römischen Reich oder auch aus dem Deutschen Bund kennen? Oder war man sich einig, dass ein einheitlicher Nationalstaat trotz allem immer die bessere Lösung ist?
Man hat im Nachhinein gesagt, dass es definitiv ein einheitlicher Nationalstaat die bessere Lösung ist, aber mit einer entscheidenden Hoffnung, dass dieser Nationalstaat Frieden garantiert. Also quasi diese Feiern, diese Sedanfeiern und auch die Reichsgründungstage, die man nur zu vollen Jubiläen, also alle 10 Jahre gefeiert hat, waren immer ganz stark mit einer Friedenshoffnung verbunden. Also quasi, wir haben da was Schlimmes erlebt, wir haben was gewonnen quasi mit dem Nationalstaat, mit dem wir arbeiten können. Aber wir hoffen auch, dass das jetzt garantiert, dass es nie mehr einen Krieg gibt. Das ändert sich im Laufe der Jahrzehnte, gerade am Anfang des 20. Jahrhunderts, als die internationalen europäischen Krisen zunehmen oder auch die Weltkrisen. Da wird dann oft noch dazu gehalten und wir hoffen, dass dieser Nationalstaat garantiert, dass uns niemand mehr angreift, beziehungsweise wir hoffen, dass der Nationalstaat uns garantiert, wenn uns wer angreift, dann dass er stark genug ist, dass wir uns verteidigen können. Aber grundsätzlich war man der Meinung, dass das, was man da erreicht hat, ja, es hat durchaus Vorteile, aber wie gesagt, nicht im, wie häufig gesagt wird, aus nationalistischem Überlebenheitsdenken, das gab es auch, aber es ganz stark war damit die Hoffnung, dass das stabile Verhältnisse in Europa schafft.
Wie sieht es da Ende der 80er auf der linken Seite des deutschen politischen Spektrums aus? Also was sagen die immer stärker werdenden Sozialisten zum deutschen Nationalstaat, wie er 1871 gegründet wurde?
Da sind sie mit sich selber etwas zwiegespalten, weil sie einerseits die Ereignisse natürlich ablehnen. Also sowohl die Sozialdemokraten in der Donaumonarchie in Österreich-Ungarn als auch im Reich lehnen jegliche Form der militärischen Konflikte natürlich ab. Also der Krieg mit Frankreich war für sie grundsätzlich etwas, ja, wenn man so will, etwas, ne, verbrecherisch sagen sie es nicht unbedingt, aber etwas, was nicht hätte stattfinden sollen. Grundsätzlich aber wissen auch sie die Möglichkeiten, die sie haben, mit einem Parlament auf nationaler Ebene auch zu schätzen. Das kommt zwar etwas unten runter und man fühlt sich immer dazu berufen, gegenüber dieser Verklärung Bismarcks oder der Reichsgründung dagegen zu protestieren, aber im Endeffekt sind sie mit den Möglichkeiten, die sie mit dem Reich haben, grundsätzlich auch nicht nur unzufrieden, weil man muss halt bedenken, sowas hatte man vorher nicht.
Wilhelm II. Wird 1888 dritter Kaiser des Kaiserreichs. Er war bei der Reichsgründung gerade noch nicht 12 Jahre alt. Wandelt sich das Bild von der Reichsgründung genauso, wie sich die deutsche Innen- und vor allem Außenpolitik während seiner Herrschaft gewandelt hat?
Er versucht stärker im kollektiven Gedächtnis seinen Großvater zu positionieren. Spätere Historiker haben gesagt, das sei quasi eine Geschichtsklitterung. Wie ihn aber Herr Markert richtig gesagt hat, mancher Hinweis oder viele der Hinweise auf die Leistungen des Großvaters waren aber nicht so verkehrt. Es war aber so, dass er sich mit diesen Aussagen, das wollte er da etablieren, dass man also spricht von Kaiser Wilhelm dem Großen, er hat einen Dampfer nach seinem Großvater benennen lassen, Kaiser Wilhelm der Große, übrigens dann im Ersten Weltkrieg, als Hilfskreuz sehr bald verloren gegangen. Damit konnte er sich nicht positionieren. Also hat er, je länger im kollektiven Gedächtnis die Entlassung Bismarcks zurücklag und je mehr die beiden Gegensätze zwischen dem alten, im Übrigen nicht mehr ganz so weise handelnden Kanzler war wie und dem jungen Kaiser, je mehr das im kollektiven Gedächtnis zurückgedrängt ist, desto mehr ist es ihm auch gelungen, quasi zu versuchen, sich als Fortführer bismarckscher Politik, als an die Spitze des Bismarck-Mythos zu stellen, um aus dem Mythos Bismarck und der Reichsgründung, die er ja dem eigenen Haus zugeschrieben hat, aber er festgestellt hat, dass damit auch indirekt Kritik an ihm geübt worden ist, desto mehr hat er versucht, sich an die Spitze der Bewegung zu stellen. Und ein bestes Beispiel ist, dass sein Sohn, der durfte da seinen Studienjahren in Bonn Fackeln tragen und war mit dabei, als man am 1. April in Bonn Bismarck feiern begangen hat. Ja, wie gesagt, im kollektiven Gedächtnis geht dabei auch immer etwas verloren. Der Grund, warum Bismarck entlassen worden ist, es herrscht immer gern die Vorstellung, dass Bismarck der Weise, der Außenpolitiker, der Weitsichtige gewesen wäre. Dabei lässt man aber gerade in einem im Außen vor, wie oft sein ganzes System auch eben nicht belastbar war, wie oft er das System Flickschustereien machen musste und wie oft er auch mit seinen außenpolitischen Versuchen an seine Grenzen gestoßen ist. Und dass es jetzt nicht nur so ein Systemwechsel war, wie man das gerne gesagt hat, da kam jetzt plötzlich der Wilhelm II. Ran und hat mit allem gebrochen. Das fällt mir auch immer wieder in Schulbüchern auf, wenn zum Beispiel die Epoche des Imperialismus behandelt wird, also der Erwerb von Kolonien durch Deutschland, werden Sie feststellen, dass, wenn man die Zeit Bismarcks behandelt in dem Kapitel in den Schulbüchern, wird bei der Außenpolitik nur europäische Politik benannt und der Imperialismus ist dann was komplett unter Wilhelm II. In der Kapitel Wilhelm II. Gefasst wird und dann wird erinnert, ja und seit 1885 haben wir Kolonien, da wird aber ganz vergessen, dass der Bismarck ja diese auch erworben hat. Egal wie oft er sich da lang dagegen gewehrt hat, das Deutsche Reich ist nicht unter Wilhelm II. In die Weltpolitik eingetreten, sondern schon unter Bismarck, egal unter welchen Gründen oder es gibt verschiedene Thesen. Fakt ist, er hat sie erworben. Das ist nicht etwas, was auf Wilhelm II. Erfunden worden ist.
Wobei ich an dieser Stelle kurz eine Lanze brechen möchte für das Geschichtsbuch, das wir uns ausgesucht haben. Da fängt das Thema Kolonialismus nämlich an mit der Bismarckschen Kongo-Konferenz. Ich glaube aber, das ist ein ganz anderes Thema und trotzdem würde ich jetzt gerne weitermachen. Den 50. Geburtstag dieser Reichsgründung findet in einem Land statt, das nicht mehr das Deutsche Kaiserreich ist. Deutschland verliert den Ersten Weltkrieg und 1921, 50 Jahre nach der Kaiserreichsgründung, sind wir in der Weimarer Republik. Wie schaut man zu diesem Jahrestag auf die Ereignisse aus Versailles 50 Jahre vorher zurück?
Das hat sogar noch eine Vorgeschichte. In von den Westalliierten besetzten Gebieten im Westen durfte zum Beispiel gezielt der 50. Jahrestag von Sedan nicht gefeiert werden. Und die Menschen haben auch keine Lust, das zu feiern. Man nimmt wirklich hauptsächlich in Zeitungskommentaren dazu Bezug. Gibt einzelne Notizen, dass Kränze niedergelegt werden an den Denkmälern, die es an den Krieg von 1870-71 gibt, weil es gab noch keine Denkmäler zum Ersten Weltkrieg. Man legt da Kränze nieder, versucht das Ganze aber eher ruhig zu halten. Es gibt im linken Milieu natürlich in der KPD Bezug zu dem Ganzen, wo man also gesagt hat, ja, also man sieht, wohin das Ganze geführt hat. In der Roten Fahne nimmt man Bezug zur Reichsgründung, wo man also mit Bismarck abrechnet mit dieser Epoche. Es gibt ganz wenige Kreise, monarchistische Kreise, wo das eine Rolle spielt, wo man also hofft, dass jetzt nochmal irgendwie das Ganze zu restaurieren, noch das ganze Kaiserreich zu restaurieren könnte, aber das sind Einzelfälle. Was es damals gibt, ist eine Bewegung, die es im Liberalismus gibt, die es zum Teil auch in der völkischen Ideologie gibt, nämlich, dass man jetzt eigentlich, weil die außenpolitischen Situationen auch günstiger sind, dass man jetzt eigentlich neue Gedenktage schaffen müsse, dass man quasi jetzt zurück zu 1848 müsse, dass man jetzt an großdeutsche Ideen anknüpft. Muss. Das ist die Anschlussbewegung. Einer der interessantesten Vertreter dieser These ist kein geringerer als ein späterer Bundespräsident, das ist Theodor Heuss. Theodor Heuss möchte 1919 gerne in die Weimarer Nationalversammlung, schafft es aber nicht reinzukommen, ist als Journalist schon vor dem Ersten Weltkrieg tätig, hat als Journalist die Bismarck-Verklärung und die Reichsgründungsverklärung immer scharf kritisiert und Heuss möchte nun, um einen integrativen Tag zu haben, an dem alle Deutschen gedenken können, möchte nun eben die Frankfurter Paulskirche in Erinnerung rufen. Das versucht auch die Weimarer Reichsregierung, die dann wirklich Zeremonien abhält. Das ist nämlich dann zwei Jahre später der 75. Jahrestag. Das gelingt aber kaum. Wo der 18. Januar dann wieder stärker hochkommt, das ist das Spannende, stärker als der 50. Jahrestag ist 1931 der 60. Jahrestag. Dort ist es dann, dass teilweise wieder die Tageszeitungen Bezug nehmen zum 18. Januar und nach einigen Jahren Rückblick sagt man eben, das war nur ein erster Schritt Und die Weiterentwicklung musste eben folgen, eben durch eine Demokratisierung des Reiches. Und was quasi man sagt, der 18. Januar ist deswegen, gerade in demokratischen Kreisen erinnert man daran, der 18. Januar ist deswegen als Beleg, dass er nicht gescheitert ist, dass er in den schwierigen Jahren nach dem Zusammenbruch, dass das Reich trotzdem gehalten hat. In verfassungspolitisch quasi oder verfassungsrechtlich neu positioniert, neu justiert. Aber der 18. Januar gilt als Tag des Zusammenhalts. Das sind natürlich auch die Wirtschaftskrisenzeiten, die dann schon sind, 1931. Aber der 18. Januar gilt in den Zeitungen mehrheitlich als Beleg dafür, für Zusammenhalt im Reich.
Was ja mehr als ironisch ist, wenn man bedenkt, dass 2 Jahre später Hitler zum Reichskanzler ernannt wird.
Richtig, richtig. Die Nationalsozialisten haben die Reichsgründung schon in der Weimarer Republik oft thematisiert. Ich meine, es gibt diese Behauptungen, dass Hitler sich später von Bismarck distanziert hat und später Kritik an Bismarck geübt hätte, weil er quasi mit den Sozialistengesetzen zu wenig entschieden gegen die Sozialdemokratie vorgegangen sei. Man muss sich aber wirklich komplett die Reden der Weimarer Republik anschauen. Die Kritik, die Hitler nach 33 äußert, hat er eigentlich exakt auch vor 33 geäußert. Es gibt diese, oft wird herangezogen, wenn man sich halt zu wenig Quellen anschaut, die Taufe des Schlachtschiffes Bismarck Ende der 30er Jahre, ich glaube am 14. Februar 1939. Und da behaupten viele Kolleginnen und Kollegen, da sei Hitler dann aus dem Schatten Bismarcks getreten und habe also dann dargestellt, dass Bismarck eben nicht großdeutsch gewesen sei. Wir hätten jetzt ein großdeutsches Reich und Bismarck hätte nicht entschieden gegen Reichsfeinde gekämpft und das sei jetzt alles gelungen. Das stimmt nicht in der Form, weil Hitler Bismarck schon die ganzen 20er Jahre durch nutzt, als Vorbild ihn erklärt, aber er sagt immer, Bismarck ist eine Zwischenstufe. Hitler sagt immer, Bismarck ist eine Zwischenstufe. Er hat 1870, 71 das Mögliche erreicht, hat aber dann vergessen, am Reich weiterzubauen. Hitlers Vorwurf war von Anfang an, dass die Reichsgründung ein staatsrechtlicher Akt war und aber, dass es nicht gelungen sei, eben das, was angeblich dann dem Nationalsozialismus gelingen sollte, beziehungsweise dann angeblich gelungen sei, die Herstellung einer Volksgemeinschaft. Man sei immer noch in Sachsen, Thüringer, Preußen oder sonst was denkend geblieben, aber quasi die innere Einigung an der sei Bismarck auch gescheitert. Das ist aber nicht ein Vorwurf, den man dann eben später, als man selber an der Macht ist und scheinbar Bismarck nicht mehr braucht, ins Feld führt, sondern Bismarck war immer eigentlich im Vergleich zu den Heroen einfach die Nummer 2. Der eine Person, die von Hitler niemals kritisiert worden ist, das war Friedrich der Große. Das war sein großes persönliches Idol, weil Friedrich der Große sich Hitlers offensichtlich alles richtig gemacht hat. Bismarck hatte große Leistungen, hatte aber auch für Hitler Schwächen. Es ist aber nie so, dass man sich wirklich dann entschieden von Bismarck abwendet oder dass man dann quasi Bismarck fallen lässt. Ich habe letztens wieder in einem Interview von einem Kollegen gehört, wo es dann heißt, Bismarck sei Hitler egal gewesen. Das trifft definitiv nicht zu. Also wie extrem man an Bismarck noch festgehalten hat, auch die gesamte Kriegszeit durch, kann man einfach nur herausfinden, wenn man, wie ich das über halt 15 Jahre gemacht hat, unglaublich viele Zeitungsartikel durchwälzt und man auf die bizarrsten Sachen kommt, was man da alles stößt. Nur weil Bismarck irgendwann mal Gesandter in St. Petersburg war, kann man daraus irgendwie ableiten, dass Bismarck auch ein Vorläufer der Ostkolonisation war. Das hat man aber schon im Ersten Weltkrieg gemacht. Da hat Bismarck irgendwann mal sich in einem Brief über die strategische Lage Belgiens geäußert. Also hat man daraus abgeleitet, der Bismarck hat uns aufgetragen, dass wir Belgien annektieren müssen. Nahezu bizarr ist dann der letzte Geburtstag Bismarcks im April 1945 unter NS-Herrschaft. Da gilt dann ganz stark, dass Bismarck der europäische Friedenskanzler gewesen sei. Der Reichsgründungstag, weil wir reden über die Reichsgründung, die erfährt im Zweiten Weltkrieg dann nochmal eine Neuinterpretation, und zwar, dass die Reichsgründung jetzt nicht mehr nur Vorbild sei, also Etappenschritt zur NS, zum Nationalsozialismus, sondern die Reichsgründung sei dem Nationalsozialismus jetzt Vorbild für die großgermanische Reichsgründung. Also 1941 war auch wieder ein runder Jahrestag und da hat man also ganz stark diesen 18. Januar quasi als Stufe dargestellt für das, was man jetzt erreichen will, weil man eben jetzt die Möglichkeit hat, ein germanisches Reich deutscher Nation zu gründen. Und dafür quasi war der 18. Januar immer ein wichtiger Vorbildtag. Also vergessen hat man das Ganze in der NS-Ideologie nie. Man hat viele Dinge ausgeblendet, man hat sich das rausgezogen, was man gewollt hat, das ist richtig. Aber als Bezugsgröße hat Bismarck und die Reichsgründung nie an Relevanz verloren. Hingegen, was nach 1918 wirklich weit zurückgegangen ist, sind diese wirklich auch im katholischen Altbayern bis nach Ostpreußen stattfinden jährlichen Sedanfeiern. Die finden sich dann kaum. Ich meine, im Nationalsozialismus wird auch gern noch gesagt, ja, Sedan war ein toller Sieg. Es gab auch Versuche, aber das waren halt Einzelmeinungen von Alfred Rosenberg, dass man eigentlich sagen müsste, der eigentliche Reichsgründer ist doch Moltke, weil er das Reich auf den Schlachtfeldern in Frankreich gewonnen hätte. Aber das ist eine Einzelmeinung, damit kommt er nicht mal bei Hitler durch.
Wir haben uns jetzt schon ein bisschen an den runden Jahrestagen angehangelt. Das nächste ist da ein bisschen außen vor, aber umso wichtiger. 1949 ist die doppelte deutsche Staatsgründung nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg. Wie weit wird in diesen beiden deutschen Staatsgründungen auf 1871 Bezug genommen? Bei der DDR kann ich es mir kaum vorstellen, bei der BRD auch nur marginal mehr.
Also im Parlamentarischen Rat wird tatsächlich auch über Bismarck diskutiert. Und zwar, man hat ja 1871 aus bayerischer Sicht relativ viele Reservatrechte noch rausholen können, unter anderem eine eigene Armee. Das geht 1919 verloren. Der Weg, so war damals die demokratische Sicht im Liberalismus, in der Sozialdemokratie, aber nicht im Konservatismus, man geht hin zu einer Zentralisierung des Reiches. Und das hat manchen altbayerischen Patrioten gestört, nicht zuletzt den bayerischen Ministerpräsidenten nach dem Zweiten Weltkrieg, Hans Ehard. Und Hans Ehard wollte also tatsächlich 1948, 1949 auch ein 1919 verhindern, wo Bayern noch mal weniger Rechte hat. Und er fängt dann im Parlamentarischen Rat tatsächlich zu referieren an, im Bezug auf die Novemberverträge von 1870, die Reservatrechte, die sich Bayern damals vorbehalten hat, und hat gesagt, man müsse schauen, was hat denn da jetzt noch Gültigkeit, und Heuss ihm dann entgegnet, wir müssen nicht schauen, was da noch Gültigkeit hat, die interessieren uns überhaupt nicht mehr, ja. Und interessanterweise heißt es dann quasi, dass sich die rheinischen Marxisten und die bayerischen Patrioten dann irgendwie dann doch noch bei Bismarck treffen konnten und quasi in vielen Dingen die bundesrepublikanische Verfassung oder das Grundgesetz, wie man es ja nur genannt hat, eine von der Mitbestimmung der Länder mehr daran orientiert war, als das in der Weimarer Reichsverfassung der Fall war. Darum gab es da dann auch wieder einen Bundesrat, den gab es ja im Kaiserreich auch, einen Bundesrat mit starker Mitbestimmung. Der Reichsrat in der Weimarer Republik hatte nur eine beratende Funktion, und da war das noch präsent. Beim eigentlichen Verabschieden des Grundgesetzes oder auch dann in der DDR, da hat man das Ganze außen vor gelassen. Da hat man Bismarck nicht erwähnt. Interessanterweise, kurz bevor der Parlamentarische Rat angefangen hat, 1948 war ja Bismarcks 50. Todestag, da war dann nochmal in vielen Zeitungen Diskussion, ja, wie geht man jetzt mit dem um? Das war also quasi... Mehrheitlich hat man tatsächlich dann in der Zeit die These vertreten, dass es doch eine Linie gegeben hat, die zwangsläufig von Bismarck zu Hitler geführt habe. Und das finde ich nämlich interessant. Der Theodor Heuss, der hat sich in der Zeit des Kaiserreiches als Journalist darüber aufgeregt, dass Bismarck verklärt ist. Hat sich darüber aufgeregt, dass ein Hitler dann Bismarck für sich auf den Bezug genommen hat, obwohl Bismarck, wie er sich gesagt hat, ja auch nicht der reinste Arier war, wenn man sein Äußerliches anschaut. Der wird jetzt als alle Bismarck und Hitler, also viele Menschen meinen ja Bismarck und Hitler, der war ja der eine in Vorläufer vom anderen, da gerät er dann in die Verteidigerposition und nennt dann tatsächlich in einer Rede seine eigenen Parteigenossen als Zitat Esel und Rindviecher, dass sie auf die Idee kommen, jetzt quasi Bismarck so in schlecht beleumunden zu wollen. Bismarck ist in der Zeit relativ kritisch gesehen, auch in der DDR, wobei in der DDR tatsächlich dann von der Sowjetunion der Input kommt, hey, Stichwort Geschichtspolitik, der Bismarck konnte doch mit den Russen ganz gut, den Bismarck dürft ihr nicht so kritisch sehen. Also an Bismarck findet man als Input von außen, muss man bald wieder in irgendeiner Form Gefallen finden. Auch in der, also zunächst versucht man da quasi groß reiner zu machen, Kulturrevolution und so weiter, und sagen die, nee, an Bismarck kann man auch uminterpretieren. Natürlich sind in der DDR Geschichtspolitik viel stärker die preußischen Heeresreformer. Da erinnert man viel lieber an den Jörg von Wartenburg, der da die Konvention von Tauroggen 1812 unterschrieben hat. Taugt alles denen viel lieber. Aber um den Bismarck kommt man nicht herum. Und zur Bundesrepublik. Das ist jetzt eine ganz spannende Wellenbewegung, weil 1951 im Bundestag, da gibt's im Januar gibt's den Bundestag erst ein gutes Jahr, da hält dann der CDU-Politiker aus einem Berliner evangelischer CDU-Politiker, Hermann Ehlers, der hält dann eine Rede zum Jahrestag der Reichsgründung, zum dann 80. Jahrestag, und da macht die konservative CDU wirklich einen Bruch mit dem, hat gesagt, dieses, was damals existiert hat, das war ein Unheil für uns. Nur im Laufe der nächsten Jahre zeichnet sich eben die deutsche Teilung ab. Und das ändert im Geschichtsbewusstsein auch die Bewertung der Vergangenheit. Da kommt dann ein Film über Ludwig II., den bayerischen Märchenkönig, in die Kinos mit Obe Fischer. Da wird dieser Märchenkönig als friedliebender Monarch verklärt, hat alles nichts mit der Realität zu tun. Und ein Gespräch mit Bismarck wird, das hat so, glaube ich, stattgefunden, als Ludwig in Wirklichkeit noch Kronprinz war, und das wird aus dramaturgischen Gründen, wird das an den Vorabend des Ausbruchs des Krieges von 1866 gelegt. Und da wird also von Friedrich Domin gespielt, Bismarck diesem jungen, friedliebenden König gegenübergestellt. Und wirklich, der Film ist, glaube ich, von 54, 55, wenige Jahre später, als sich die Teilung abzeichnet, wird in dem Film so verklärt, der Ludwig der Erste wird. Aber man bringt auch ganz viel Verständnis für Bismarck entgegen. Bismarck sagt, dass die Absichten, die Ludwig II. Habe, Kunst und Wissenschaft, ja, die können auch einem größeren Vaterland zugutekommen. Sagt, die Zeit der deutschen Kleinstaaterei ist vorbei. Die Deutschen, die Menschen suchen nach einem neuen Gefäß. Und dieses neue Gefäß heißt Deutschland, das heißt das Deutsche Reich. Bismarck wird hier quasi als Einiger dargestellt, weil man quasi jetzt Anknüpfungspunkte braucht gegen die deutsche Teilung. Und das setzt sich auch politisch durch. 1961, wieder 90. Jahrestag der Reichsgründung, da haben sie eine Rede vom Bundestagspräsidenten Eugen Gerstenmeier, die sich von seinem Amtsvorgänger 1951 von Bundespräsident Hermann Ehlers massiv unterscheidet. 1961 stellt sich der Bundestagspräsident hin und sagt, das Reich von 1871 ist uns heute kein teurer Toter mehr, sondern es ist mitten unter uns. Das ist für uns ein wichtiger Bezugspunkt. Und er hofft, dass in 10 Jahren zum 100. Jahrestag, dass wir dann wieder ein geeintes Deutschland haben mit einem geeinten Reichstag, dass wir dann quasi den 100. Jahrestag der Reichsgründung wieder in einem geeinten Reich feiern, weil damals auch der Begriff Reich noch positiv besetzt war. Und da gibt's natürlich die Rede von dann als Bundeskanzler von Ludwig Erhard, der Bismarcks 150. Geburtstag begehen muss, feiern kann man jetzt etwas schwer nennen, wo er dann also sagt, ja, Bismarck ist für uns heute nicht mehr der eiserne Kanzler, Bismarck ist für uns heute quasi eben der europäische Politiker, wo das auch nochmal verklärt wird. Das heißt, nach 45 war erstmal ein richtig starker Bruch mit Bismarck. Und das ändert sich im Laufe der 50er Jahre. In den 60er Jahren wird er jetzt aufgewertet. Und jetzt kommt natürlich die spannende Frage, wie geht man dann zum 100. Jahrestag damit um, als wir eine sozialliberale Koalition haben, als quasi er 1968 stattgefunden hat. Wie erinnert man jetzt da an Bismarck und an 1871 an die Reichsgründung? Und da muss man sich wirklich die Reden von Willy Brandt anschauen. Und Willy Brandt ist jemand, der sagt, kein Sozialdemokrat ist ein Verräter, wenn er heute nach über 100 Jahren Bismarcks oder nach rund 100 Jahren Bismarcks Leistungen anerkennt. Kein Sozialdemokrat nutzt der Sozialdemokratie etwas, wenn er Bismarck quasi überstark kritisiert oder in die Reihe von Hitler stellt. Und er sagt, keiner kann, wenn er Kanzler werden will, an Bismarck vorbei. Also ein Willy Brandt, für den ist die Geschichte mittlerweile so entkrampft, dass man auch als Sozialdemokrat an Bismarck seinen Gefallen finden kann. Es gibt dann natürlich, was das Ganze etwas stark auflädt, 1971 die Rede vom Bundespräsidenten. Wie gesagt, Heuss hat zum Reichsgründungstag nie gesprochen, auch Adenauer nicht, auch die anderen Bundespräsidenten und Kanzler haben zur Jubiläen nicht gesprochen, nur die Bundestagspräsidenten. Und mit Heinemann hat man jetzt zum ersten Mal einen Bundespräsidenten, einen Staatsoberhaupt, der sich dazu äußert, und diese Aufzeichnung wird dann auch live übertragen im Fernsehen. Und da sagt er eben etwas komplett anderes, was sich vielleicht mancher Nationalpatriot gewünscht hat. Er sagt, dass Jubiläen, Jahrestage oft ungerufen kommen. Und er sagt, dass uns heute halt 1871 gar nichts mehr sagt. Es ist auch kein Vorbild mehr. Die Deutschen leben heute nicht in Kleinstaaten mit unterschiedlichen Monarchen wie noch vor 100 Jahren. Wir leben heute in komplett unterschiedlichen Systemen. Und man darf auch nicht vergessen, es gibt In den letzten 100 Jahren gab es zweimal Versailles. Es gab das von 1871, aber es gab das auch von 1919. Und in den letzten 100 Jahren gab es eben auch Stalingrad und Auschwitz. Und damit muss man aber dazu sagen, seine Kritik richtet sich an die Nachfolger, an die Epigonen. Er hat eine Gegendarstellung gemacht, dass er durchaus auch Bismarck Leistungen abgewinnt. Er hat aber gesagt, mit dem, was Bismarck erreicht hat, also auch er geht wieder davon aus, dass das 1871 Bismarcks Werk war, damit haben die Nachfolger nicht umgehen können. Und das ist für ihn ein Grund, dass Deutschland sich also daran reflektieren muss. Das ist, wie gesagt, eine Meinung in der Sozialdemokratie, eine ganz andere Meinung. Auch das wird in der Literatur oft falsch dargestellt. Hat zum Beispiel die Sozialdemokratie, oder was hat anders, eine erweiterte Meinung der Sozialdemokraten in Göttingen gehabt. Ich habe in einem Buch, in einem sehr populären Buch, wo es um den Bismarck-Mythos geht, mal gelesen, dass es ein Wandel gewesen wäre, dass zum 20. Jahrestag des Kriegsendes, der relativ nah mit Bismarcks 150. Geburtstag zusammengelegen ist, hätten SPD und FDP im Stadtrat von Göttingen beschlossen, einen Bismarckturm abzureißen und stattdessen ein Denkmal an die Opfer des Nationalsozialismus zu errichten. Das steht oft, ist dann oft zitiert worden, dann soll man halt mal nach Göttingen fahren, dann wird man feststellen, dass der Turm da noch heute steht. Was war der eigentliche Hintergrund? Der 20. Jahrestag rückte näher des Kriegsendes und man hat überlegt, wie man dem begehen soll. Und da kamen selbst die Sozialdemokraten auf die Idee, wir könnten doch den Bismarckturm erweitern um ein Denkmal für die Opfer des Nationalsozialismus. Und da gab es dann in der Stadtbevölkerung Protest, ja, wieso muss man jetzt den Bismarckturm ändern? Der Bismarck war doch kein Nazi. Und da gibt es also eine Stellungnahme von den Sozialdemokraten, aber könne man sich einen Bismarck vorstellen, der in der Zeit des Unrechts geschwiegen hätte? Da wird Bismarck also die Kontinuität der Gegner und der Opfer des Nationalsozialismus, sowas an einer Stelle zu erinnern, wo ein Turm Bismarcks ist, sowas gilt für Sozialdemokraten als gangbar. Kommt aber dann so viel Protest, dass man dann halt doch den Turm, der war zu dem Zeitpunkt schon wegen verfallen, der wird dann wieder restauriert, mittlerweile auch wieder restauriert werden, wie gesagt, er steht in Wirklichkeit noch und hat halt dann separat ein Denkmal für die Opfer des Nationalsozialismus gemacht. Sprich, es gab damals sehr viele unterschiedliche Meinungen und die Konservativen, also die CDU, CSU, die nutzt es natürlich, Strauß nutzt es ganz stark und will jetzt als Verteidiger Bismarcks sein, weil er einfach nationalkonservative, weil er heimatvertriebene Kräfte ansprechen will und der wird ein Verteidiger. Und das ist ein ganz starker Bruch noch zu Anfang der 50er Jahre. Ein Beispiel ist die Stadt Neuburg an der Donau. Da gab es ein Denkmal an die Soldaten des dort stationierten 15. Königlich-Bayerischen Infanterieregiments, das an prominenter Stelle aufgestellt war. Und da war es eben gerade die CSU, die gesagt hat, also mit dem Ding, das muss man aufräumen, das braucht man nicht mehr. Und das Denkmal wird beseitigt. Und bezeichnend ist es dann wirklich, dass das Denkmal, was man in dieser unmittelbaren Nachkriegszeit beseitigt hat, in den 70er Jahren, dann in der Zeit, als dieser kulturelle Wandel kommt, dann sind es die konservativen Kräfte, dann ist es auch die CSU, die jetzt dafür ist, dass das Denkmal wieder aufgestellt wird. Natürlich ist es dann irgendwann wieder aufgestellt worden. Und das ist jetzt der Verteidiger, dann ist quasi, das Wort verwendet Strauß nicht, aber er stellt denkt als sowas wie einen Verräter dar, der die Leistungen Bismarcks kleinreden würde, dass das alles Linke sein. Und das ist nochmal unglaublich aufgeladen, wo das diskutiert worden ist. Die nächste Diskussion um Bismarck hat man dann eigentlich erst in der Zeit der Wiedervereinigung, als man dann tatsächlich im BR dann mit Uwe Ochsenknecht, der damals noch nicht Stonk gespielt hat, aber schon bei Das Boot mit hat spielen dürfen, mit Uwe Ochsenknecht eine Bismarck-Trilogie verfilmt, zum ersten Mal eine große nach 45 wieder, wo Ochsenknecht also altert und Bismarck spielen muss zwischen 1848 und bis zur Entlassung 1890. Da kommen dann nochmal vor dem Hintergrund der Einheit, als nochmal so eine Nationalromantik aufkommt, da kommen dann solche Bilder nochmal auf und was ein wirklich ein erinnerungskulturell absolut bombastisches Jahr ist, ist das Jahr 1998, wo dann gleichzeitig Bismarcks 100. Todestag, der 150. Jahrestag der Paulskirche, das Jubiläum zum Westfälischen Frieden und zum Beginn des Parlamentarischen Rates, als man das alles in eine Reihe versucht, in irgendeiner Weise zu versöhnen und quasi auch an Bismarck als, ja, nicht mehr Vorbild, aber doch auch nicht als Vorläufer des Nationalsozialismus versucht darzustellen. Und dann war eigentlich mein Eindruck, dass Bismarck sukzessive eher in Vergessenheit gerät. Mit Ausnahme von manchen Computerspielen zur Reisegründung, wo es auch gibt, wo man dann eine kleine Bismarck-Figur hat zum Spielen.
Ich habe in meiner Lehrerausbildung eine Sache mitbekommen zum Thema deutsche Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert. Es heißt immer, die Deutschen haben nach zwei Dingen gestrebt, Einheit und Freiheit. Das kommt 1989 dann wieder zusammen und es ist die Frage, wie wird im Prozess der deutschen Wiedervereinigung über die Reichsgründung gesprochen, wenn überhaupt?
Es wird darüber gesprochen. Es gibt die Diskussion Fragen an die deutsche Geschichte. Und weil Sie gesagt haben, die Begriffe Einheit und Freiheit. Warum diese Begriffe? Die hören sich ja schön an, aber sie sind deswegen auch gleichzeitig schwierige Begriffe, weil man ja auch immer wieder was anderes darunter verstehen konnte. Wenn man mal anschaut, was man in der Paulskirche unter Einheit und Freiheit verstanden hat. Wenn man sich die Reden der Abgeordneten der Paulskirche anschaut, was man unter deutscher Freiheit, wann Deutschland frei ist, versteht, dann ist, darf man nicht vergessen, war das in der Paulskirche auch ein Aufkommen eines unglaublichen völkischen Nationalismus. Muss man sich mal die Reden der Paulskirchenabgeordneten anschauen oder die Briefe, die nach Hause geschrieben haben, wo es dann teilweise heißt, ja, Frankfurt, schöne Stadt, aber viele Juden, ja. Also das ist eine Einheit in Freiheit, was man da 1848 gewollt hätte, naja, da ist fast schon 1871 der Versuch, der zwar unter brutalen militärischen Bedingungen, aber der Versuch der realpolitischen Kanalisierung dieses Willens nach Einheit und Freiheit. Und wenn man sich mal anschaut, wie sich die Menschen im Kaiserreich gefühlt haben, gab es natürlich welche, die die Repressionen nicht gemocht haben, aber die Mehrheit hat sich jetzt in dem Sinn nicht als unfrei gefühlt. Und die Einheit und Freiheit, diese Begriffe hat man dann in der Zeit der Wendejahre auf diese einspielen, da hat man das halt als die Perfektion gesehen, aber eben auch wieder als das, wie man es jetzt gesehen hat. Man fühlt sich jetzt einheitlich und frei. Man hat dann an der Reichsgründung gesagt, ja, die Einheit habe er so halbwegs hingenommen. Es gibt, kurz vor der Einheit gibt es ein wunderschönes Interview mit Sebastian Hafner, der hat ein Buch geschrieben gehabt, von Bismarck zu Hitler, da ist er von Guido Knopp interviewt worden und da äußert er sich also über den Mangel der Einheit an Bismarck, des sogenannten Bismarck-Reiches, dass ja quasi zwar Deutsche geeint worden sind, aber ganz viele Deutsche ausgesperrt worden sind, die Bismarck auch fernhalten hätte wollen. Und innerlich, ja, war es so eine halbherzige Freiheit gewesen. Interessant, quasi sowas wie das Bismarck-Reich sagt er wirklich kurz vor der Einheit, sowas kann also nie wieder kommen. Und kurz darauf ist es eben soweit. Gibt eine Neuauflage von seinem Buch Anfang der 90er, wo nett ist, dass er hinschreibt, er hat jetzt mal den Text unverändert gelassen, weil man sieht, man kann die Geschichte nie vorhersehen. Also wir haben quasi, wir müssen uns die Frage stellen, ist das Bismarckreich nicht wieder mitten unter uns? Wo das hochkommt auch, ist im europäischen Ausland. Französische Staatspräsident Chirac, der hat dann später immer gerne gesagt, wie gerne er die Deutschen hat und wie gerne er immer wieder Wiedervereinigung gewesen ist. Also 1989, 90 hatte er große Bedenken, genauso wie die britische Premierministerin Thatcher, weil man befürchtet hat, dass in der Mitte Europas ein Koloss entsteht, gegen den sich andere Staaten dann irgendwie schützen müssen. Also da kam eher die finstere Seite von 1870, 71 wieder hoch, dass also eine deutsche Übermacht entstanden ist. Bei den Fragen an die deutsche Geschichte, die man sich in dieser Zeit allerdings stellt, muss man sagen, mehrheitlich hat man das Ganze geschichtspolitisch einfach als verdaut gesehen. Auch deshalb, weil schon 1989, 90 eine Gesellschaft war, die mit Militär, es gab damals die Friedensbewegung, für die quasi der 18. Januar kaum mehr präsent war. Es gibt aus den 70er Jahren noch den Sketch von Loriot, wo er also sagt, er kündigt jetzt das größte Ereignis seit der Reichsgründung an. Und mit dem Begriff Reichsgründung, das damals noch vielleicht einen höheren Charakter hatte, das hatte sich dann nochmal 20 Jahre später einfach auch schon ein Stück weit erledigt, ja. Also die Diskussion 1971, die Reaktion auf den Bundespräsidenten, da war es dann noch so, dass Leserzuschriften, die einen für Strauß, die einen für den Bundespräsidenten, das hat sich bis in den März 1971 noch hineingezogen, wo also die Zeitungen mit Reaktionen aus der Bevölkerung bombardiert worden sind. Aber nochmal 20 Jahre später ist eine komplett neue Generation da, wo diese Bezugsgrößen schon nicht mehr die Punkte haben, wie sie noch für die Generation meiner Großväter war.
Sie haben eben ganz schön gesagt oder zitiert, Jahrestage kommen häufig ungelegen. Der 150. Jahrestag zur Reichsgründung 2021 war mitten in einer der großen Wellen der Corona-Pandemie. Große öffentliche Versammlungen oder auch Reden von PolitikerInnen waren nicht möglich. Es gab spannende digitale Projekte wie von Tobias Arad und seinem Team @krieg7171, wo sie auf Twitter die Reichsgründung quasi zeitgenau 150 Jahre später vertwittert haben. Davon abgesehen, wie hat man denn 2021 über die Reichsgründung gedacht, gesprochen und vor allem wahrscheinlich auch in der Fachcommunity diskutiert?
Da darf ich vielleicht nochmal auf die 2010er Jahre zurückgreifen. Im Ausland gibt es in der britischen Presse, ist Merkel und teilweise auch von der Bildpresse ganz stark mit Bismarck verglichen worden, als hätte Europa, das ist also die Erinnerung im kollektiven Gedächtnis geblieben, als hätte Europa eine Friedenspolitikerin, eine deutsche Friedenspolitikerin, wie man sie in Deutschland zuletzt mit Bismarck gehabt hat. Es gibt dann so Formulierungen wie Bismerkel oder die eiserne Kanzlerin, die in den britischen Medien rumschwirren, und was aus denen Sicht fast schon etwas mit Wertschätzung ist, weil wenn sie jemanden nicht mögen, vergleichen sie eben jemanden mit aus den 30er, 40er Jahren. Und es schien mir, wenn es also möglich ist, dass Angela Merkel mit Pickelhaube auf Schlagzeilen abgebildet ist und die Menschen darüber eher das belächeln, schien es mir so, als ob man auf den 150. Jahrestag der Reichsgründung mit einem gewissen Desinteresse zusteuert. Und dann gab es eben Unruhen aufgrund von rassistischen Vorfällen in Amerika. Diese Unruhen oder dieser Protest gegen Rassismus in Amerika hat auch die Gesellschaften in Westeuropa erfasst. Und dann ging es also darum, muss man über alte Denkmäler neu diskutieren. In Deutschland hat das Ganze dann nochmal ein bisschen mehr an Fahrt gehabt, weil in der Zeit es auch darum ging, um eine Entschädigung der Hohenzollern. Das heißt, das Ganze hat dann doch nochmal eine Gemengelage geschaffen, wo ich so gar nicht damit gerechnet hätte, dass es jetzt unbedingt so weit kommt. Selbst in Großbritannien hat man versucht, über alte Helden zu diskutieren. Ich erinnere daran, als selbst Churchill-Denkmäler beschmiert worden sind mit dem Aufschrift, er war ein Rassist, oder als man also dann auch Denkmäler von Persönlichkeiten abgerissen hat, die eben Sklavenhandel betrieben haben. Und vor dem Hintergrund ging es darum, aber das 150. Jahrestag ist ja erst einmal die Staatsgründung, aber vor dem Hintergrund ging es dann plötzlich nochmal ganz stark darum, ob das, was 1871 dann entstanden war, ob das quasi dann den Weg nach Auschwitz geebnet hätte, weil eben dieses Reich dann Kolonien erworben hat, weil es dort zu Kolonialverbrechen gekommen ist. Und das hat dann nochmal eine ganz starke emotionale Diskussion um die Bismarck-Denkmäler geführt. Ich habe aber erst wirklich festgestellt, dass die Diskussionen von den Kritikern an den Denkmälern sehr, sehr stark emotional geführt worden sind und wenig auf das historische Wissen zurückgegriffen worden ist. Es ist unzweifelhaft, dass in den Kolonien Verbrechen geschehen sind, aber in der Geschichte geschieht nichts deterministisch, deswegen war nicht automatisch dadurch ein Weg nach Auschwitz festgelegt. Wie gesagt, das Ganze hat nochmal eine Seite daran bekommen, dass Historiker, Professoren in Deutschland sich darüber quasi echauffiert haben, dass mittlerweile mit der Geschichte des Kaiserreiches zu unverkrampft umgegangen werden würde, dass mittlerweile 1871 wieder in irgendeiner Weise romantisiert werden würde und dass damit eine Gefahr für die deutsche Demokratie bestehe. Es muss sagen, das ist mir einfach nicht begegnet. Ich habe selber während des Studiums auch gejobbt oder in Pflegeheimen und so weiter und habe oft festgestellt, dass manche Diskussionen, erinnerungspolitische Diskussionen an den Menschen, die jetzt kein Studium der Geschichtswissenschaft hatten, auch weitgehend vorbeigegangen ist. Also wenn man jetzt mal eine Umfrage macht, was wissen Menschen überhaupt noch über 1871, dann haben wir mittlerweile eine so pluralistische Gesellschaft, und man muss auch bedenken, wie viele Menschen hatten dann überhaupt zu der Zeit schon Vorfahren in Deutschland, als 1871 war, dass das Ganze mittlerweile mal hart gesagt wenig Leute noch in irgendeiner Weise erreicht. Also auch so ein Beispiel ist der Deutsche Krieg, der war ja lange Zeit der Krieg von 1866, durch das, was halt auch auf deutschem Boden gekämpft worden ist, was dann erst wieder 1945 passiert ist, der hat ja lange Zeit noch die Gemüter bewegt und war nicht so leicht verdaut. Und auch der ist irgendwann mal Geschichte geworden, außer dem Witz, dass man sagt, ja 1866, sagt man in Bayern, da war der letzte gute Krieg, da hat man noch auf die Preußen, die gekommen sind, schießen dürfen, mittlerweile müssen wir sie reinlassen. Es ist halt einfach nur ein Witz, ja. Und 2016, zum 150. Jahrestag, hat Welke in der Heute-Show gesagt, als die in Österreich Wahlen waren und die alten Parteien da stark verloren haben, hat er gemeint, ja, in Österreich haben die Volksparteien ihr Wartal überlebt. Besser gesagt, ihr Königgrätz. Und dann lacht halt keiner im Studium und sagt, naja, Historikerwitz, vergesst es. Also quasi, es erreicht auch niemanden mehr. Es gab da eine intellektuelle Diskussion und es gab diese Diskussion in der Aktivistenszene. Steinmeier hat dann in dieser schwierigen Situation, für einen Bundespräsidenten schwierigen Situation, eine Rede gehalten, die aber leider Gottes auch von einem sehr selektiven Geschichtsbild zeugt. Er hat eigentlich, die besseren Sätze waren noch die, wo er nicht dazu gesagt hat, dass er die eigentlich von Heinemann zitiert hat, wo er auch wieder gesagt hat, dass die Jahrestage ungerufen kommen. Und es ist dann mittlerweile in meiner Wahrnehmung auch wieder mittlerweile verpufft. Es gibt einzelne Diskussionsorte, das ist natürlich das prominente Denkmal in Hamburg und so weiter. Es gibt auch immer wieder Diskussionen darüber, weil gewisse Parteien halt eine Aufwertung von Bismarck fordern, dass man quasi, einer der, wo Bismarck am häufigsten oder oft mal und immer mal wieder gern zitiert, ist Alexander Gauland, wobei Alexander Gauland auch nicht ein Bismarckreich wieder haben will, sondern um irgendeine Entscheidung zu diskutieren, ein Zitat von Bismarck halt auch sich zurechtlegt. Aber das sind einzelne Fälle. Also ich sehe jetzt nicht die Befürchtung, die es im Kolleginnenkreis gibt, dass wir eine Aufwertung Bismarcks haben oder in irgendeiner Form einen Revisionismus in Deutschland, dass man plötzlich wieder solche Ereignisse stärker ins Gedächtnis ruft, das sehe ich nicht. Es gibt wissenschaftliche Diskussionen, hat der von Ihnen eingeladene, von mir sehr geschätzte Kollege Herr Jan Markert angestoßen, dass man sich halt manche Dinge halt mal anschauen muss, wer ist denn alles auch in der Wissenschaft bis heute dem Mythos erlegen? Und bis heute, und das ist auch was man der Aktivistenszene dann anmerken kann, dass bei den Gegnern und Befürwortern Bismarcks bis heute die Vorstellung ist, im Endeffekt, lange Zeit war in Europa kein deutscher Nationalstaat, es hat verschiedene Gründe gegeben, und dann kam ein Typ, einer her, und hat Tabula Rasa gemacht und hat das geschafft, zu was alle anderen quasi nicht in der Lage waren, und schafft einen starken deutschen Nationalstaat. Und das Einzige, was sich beide unterscheiden, sowohl diejenigen, die die Denkmäler kritisieren, als auch diejenigen, die meinen, Bismarck verteidigen zu müssen, ist einfach nur, die einen finden das, was Bismarck gemacht habe, gut, und die anderen finden schlecht. Aber keiner schaut sich hin, hat das wirklich allein gemacht. Und da kann man wirklich sagen, da konnte Jan Marker, der dafür auch schon kritisiert worden ist, aber mein Gott, dann soll man sich halt die Quellen anschauen. Machen weder welche, die einen Lehrstuhl haben, noch in der Aktivistenszene gern, dann werden sie feststellen, dass eine der treibenden Kräfte an der ganzen Situation eine Person war, die wir in der Erinnerungskultur jetzt bisher gar nicht angesprochen haben oder nur wenig, das ist Wilhelm I. Wilhelm I., der quasi die Erfahrungen der Revolution hatte und der wusste, ja, um das zu verhindern, muss man gewisse Dinge selber umsetzen, damit sie nicht nochmal von unten gefordert werden. Und dieser Wilhelm I. ist dann jemand, der leider Gottes, oder was heißt leider, Historiker wert nicht, der, muss man mal sagen, relativ schnell aus dem kollektiven Gedächtnis deswegen verschwindet, weil er sich zurückgehalten hat. Seine Feiern, die Festkultur um ihn gab es auch im katholischen Altbayern, nicht nur in den evangelischen Gebieten Ostelbiens. Es gab eine Geburtstagskultur um ihn in der Zeit, als er regiert hat. Danach verschwindet er. Er wird, wenn er in Filmen dargestellt wird, oft als unsicher, als instabil dargestellt. Das ist sogar was, wo ich mal böse sage, ein Geschichtsbild, das sich vom Kaiserreich bis in die, über die DDR in die Gegenwart erhalten hat, dass Wilhelm I. quasi ein unsichere Person wäre, die dann erst eigentlich durch Bismarck hin zu dem geleitet worden ist, dass Bismarck der starke Mann war. Und man vergisst dabei, dass Wilhelm I. diesen Plan, wie man das Ganze lösen muss, als Erfahrung von 1848 gesammelt hat und dass er sich damit durchsetzen musste. Also in vielen Filmen meint man auf Wilhelm auch, ja, mit Statistenrollen zu besetzen, ist eine Statistenrolle, aber diese Rolle, die hat er bis heute, dass man ihn quasi nur als Nebenfigur sieht. Und das ist was, eine Konstante, die bis heute ist. Und da hoffe ich sehr, dass da die Wissenschaft etwas mehr befruchtet wird durch das Ganze und nicht quasi wieder die alten Diskussionen, ist jetzt Bismarck ein guter oder ein böser gewesen, sondern nee, wir auf wissenschaftlicher Ebene, wir schauen, wer war denn bei dem Ganzen wirklich die treibende Kraft?